Willkommen bei der Telebibel, Winfried Bader ist mein Name. Ich lese mit Ihnen diese Tage durch die Passionserzählung des Markus. Gestern waren wir am Anfang des Kapitels 14 in Bethanien, wo Jesus gesalbt war. Inzwischen hat Judas Jesus verraten und das sogenannte Abendmahl in Jerusalem hat stattgefunden. Wir steigen nun ein im Kapitel 14 mit Vers 26 am Ende des Abendmahls. Dort heißt es, Jesus und seine Jüngerinnen sangen die Dankpsalmen, dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Das Mahl ist beendet, es folgt ein Abendspaziergang und dort angekommen am Ölberg sagt Jesus, in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Jesus zitiert hier wieder den Propheten Zacharja, der hier das Bild des Hirten schildert. Ein Hirte, der getötet wird und somit die Herde desorientiert allein ist und auseinanderläuft. Hier natürlich durch Markus geschrieben, bereits als Bild für den gleich dann kommenden Tod Jesu. Spannend ist, dass Jesus ausgerechnet an dieser Stelle jetzt dieses Bild des Hirten herbeibringt. Das ist im Ersten Testament ein ganz, ganz wichtiges Bild. Der wohl entscheidende Text zu den Hirten im Ersten Testament steht im Buch des Propheten Ezechiel im Kapitel 34. Dort geht es darum, dass es auf der Welt schlechte Hirten gibt, Gott, der eigentlich gute Hirte ist und dieser gute Hirte auch einen Vertreter einsetzt, der hier auf Erden seinen Dienst als guter Hirte tun soll. Da steckt mehr dahinter als nur dieses idyllische Bild des Hirteseins. Da steckt dahinter, dass ein guter und gerechter König wie ein guter Hirte ist. Da steckt dahinter das Grundproblem, wie kommt denn Gott in die Welt, beziehungsweise genauer ausgedrückt, wie kommt die Idee, die Gott hat, dass es auf dieser Welt eine gerechte Weltordnung, eine Gerechtigkeit für Arme, Unterdrückte und alle, die am Rand leben, geben soll, wie kommt die in die Welt? Durch gute Hirten. Gute Hirten können sein Beamte, Könige, alle Menschen. Der gute Hirte ist natürlich auch Jesus, der nun durch den Tod genommen wird. So die Vorankündigung an dieser Stelle. Auf diese Ankündigung reagiert natürlich Petrus überschwänglich. Du, Jesus, mein Freund, das kann doch nicht sein. Ich werde in jedem Fall bei dir bleiben, mich nicht von dir abwenden. Und jetzt brauchen wir gar nicht bis zur berühmten Szene, als der Hahn dann kräht, warten, wo Petrus seinen Freund Jesus verleugnet, sondern wir brauchen nur wenige Verse weiterlesen. Da werden die drei, Petrus, Jakobus und Johannes von Jesus aufgefordert, wach zu bleiben, denn Jesus will beten und möchte die Unterstützung seiner Freunde im Hintergrund. Doch als Jesus von seinem Gebet etwas abseits zurückkehrt, schlafen die drei. Und die Erzählung berichtet in altorientalischem Überschwang, dass dies gleich dreimal geschieht. Ich finde es spannend, dass hier genau diese drei, Petrus, Johannes und Jakobus, nicht verstehen, um was es jetzt Jesus geht, dass der für ihn sehr entscheidende Moment gekommen ist. Spannend ist, dass genau diese drei, einige Kapitel vorher, bei Markus im Kapitel 9, von Jesus mit auf jenen Berg genommen wurde, wo oben dann die sogenannte Verklärung geschieht, wo also neben Jesus Mose und Elia erscheint. Die drei sehen staunend zu und kapieren dort auf dem Berg auch nichts. Es sind diese drei, die zwar Jesus begleitet haben, aber die an der entscheidenden Stelle noch nicht kapieren, um was es geht. diese drei sind für mich sinnbildlich, wenn wir jetzt wieder schauen auf die verschiedenen Ebenen, wie wir die Texte der Passionserzählung betrachten können. Diese drei stehen für mich sinnbildlich für die Menschen im Jahr 30, die wirklich Jesus begegnet sind. Jesus, der Wanderprediger, der Mensch, ein Mensch wie du und ich, nicht konnte man ahnen, außer seiner tollen Botschaft, was an ihm Besonderes ist. Und diese drei werden sozusagen von Markus stellvertretend hereingenommen, als die in der Situation, wie wir dann heute sind, nach Ostern, wo man dann wirklich kapiert, wer denn dieser Jesus war. Und Markus arrangiert das literarisch toll, dass diese drei zwar den Einblick bekommen könnten, es aber dann im entscheidenden Moment noch nicht wirklich kapieren, sondern wie ihre Zeitgenossen stecken bleiben, Jesus als Mensch wahrzunehmen und noch nicht als Gottessohn, als Christus, der in einer ganz anderen Dimension diese Dinge dort auf dem Berg und nun diesen Weg ans Kreuz geht. Und wenn Sie auf Jesus schauen, sehen Sie überhaupt noch den Mann aus Nazareth? Oder ist Jesus für Sie gleich Gottes Sohn, der Allmächtige, der alles kann?